Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr auch schon mal versucht habt, durch die Besteckschublade zu swipen oder wenn ihr in der Wohnung was gesucht habt, Apfel F oder Steuerung F gedrückt habt, dann ist das genau die richtige Folge für euch. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, im Vorgespräch hast du gesagt, dass du gerne eine Differentialdiagnose durchführen möchtest, ob ich nicht vielleicht schizophren bin. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Phänomene, über die ich sprechen möchte, dir gänzlich unbekannt sind.
Ja, und deswegen hast du mir Angst gemacht. Ein wenig, aber ein wenig Angst.
Also du hast auch noch nie von dem Tetris-Phänomen gehört?
Also ich weiß, was Tetris ist, aber von dem Tetris-Phänomen nicht.
Du hast aber das Spiel schon mal gesehen, vielleicht auch schon mal ausprobiert, ne? Du weißt, das sind diese Klötzchen, die von oben runterfallen und so. Und die haben das so lange gespielt, dass sie dann, als sie aufgehört haben zu spielen, wenn sie die Augen zugemacht haben, weiter Klötzchen haben runterfallen sehen. Vor ihrem inneren Auge. Und das ist ja nun ein, sagen wir mal, rein visuelles Phänomen. Kann man sich auch vorstellen, dass das eben, gerade wenn man die Augen zumacht, passiert. Ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Phänomen kennst. Das hat dann nichts mit Computerspielen zu tun oder mit Computerbedienung. Aber wenn man zum Beispiel den ganzen Tag auf Messen unterwegs war, kenne ich das, dass wenn man abends im Bett liegt und die Augen zu hat und so, dass man aber dann Messeatmo zu hören glaubt. Also weil die eben den ganzen Tag um einen rum war. Diese Messeatmo, und das scheidet es vielleicht von der Schizophrenie, sagt dann nicht, dass man irgendjemanden umbringen muss oder so.
Das sagt die Schizophrenie auch nicht zwangsläufig. Also so leicht kommst du aus der Nummer jetzt auch nicht raus.
Es wird ja viel besser. Also es gibt dieses Phänomen jetzt speziell auf Tetris und andere Dinge aus dem Computer bezogen. Das nennt sich Game Transfer Phenomenon, das Spieltransferphänomen sozusagen. Und nicht in der Literatur verbrieft, ist aber das extremste Beispiel von diesem GTP, was es wahrscheinlich zu berichten gibt, tatsächlich mir passiert. Und da kannst du jetzt wirklich deine Schizophreniekeule holen. Auch das war in den 90er Jahren. Sagt dir das Computerspiel Doom etwas?
Nein.
Okay, also Doom war eines der ersten Spiele, was man landläufig Ego-Shooter nennt oder wir Gamer sagen First-Person-Shooter, ja, FPS-Game, der eben, sagen wir mal, so war, dass man den Eindruck hatte, man bewegt sich durch eine dreidimensionale Welt. Das war damals noch keine 3D-Grafik, weil das konnten Computer nicht. Aber es war so gemacht durch viele visuelle Tricks, dass man das Gefühl hatte, man konnte raufgehen, runtergehen, links gehen, rechts gehen und so weiter.
Das Bild auf dem Bildschirm ist durch deine Augen. Wenn du also irgendwo entlangläufst, dann ist es deine Ich-Perspektive, die du siehst.
Genau, dann ist es meine Ich-Perspektive. Ich sehe quasi so den vorderen Teil der Waffe, die ich gerade ausgewählt habe, denn ich bin ein Space Marine auf einem der beiden Marsmonde und muss mich gegen eine Invasion von einer Mischung aus Aliens und Mutanten und so weiter wehren. Alles schön bunt, schön viel Bum-Bum. Und jetzt ist es so, dass man ihre Waffen zur Auswahl hatte. Man konnte Kettensägen nehmen, man hatte diverse Laserwaffen, man hatte auch was so gigantische Feuerbälle mehr oder weniger oder Plasmabälle verschossen hat, die dann schön hell explodierten und so weiter. Und das hat also viel, viel Spaß gemacht. Und dieses Spiel war so fesselnd damals für mich, dass ich mich sehr klar erinnere, wie ich eigentlich mehr vorhatte an dem Tag, aber morgens noch im Bademantel mit Schlafanzughose dachte, ach, so ein halbes Stündchen oder Stündchen Doom spielen, das wäre schon geil jetzt.
Ja.
Und dann war es irgendwann abends um 9 oder 10. Also ich hatte dann quasi 12 Stunden mehr oder weniger durchgespielt, vielleicht mit einer kleinen Essens- oder Trinkenspause und saß immer noch im Bademantel da. Und das war dann so ein ziemlich entwürdigendes Big Lebowski-Feeling. Also ich war mit mir nicht im Reinen, obwohl das jetzt sehr viel Spaß gemacht hatte. Und habe gedacht, jetzt machst du den Rechner aus. Also das ist nun wirklich, weiter geht's heute nicht mehr. Und das machte ich auch. Ich machte den Rechner aus und saß dann eine Weile und schaute am Monitor vorbei, der damals ja natürlich so ein riesen Röhrenmonitor noch war, schaute ich also aus meinem Fenster über den Kanal in Kreuzberg in die Nacht, ja, um meine Augen ein bisschen auszuruhen. Das war sehr angenehm, dieser dunkle Kontrast. Und dann, ich hatte damals einen Bürodrehstuhl, dann drehte ich mich um und wollte ins Bad gehen und auf einmal sah ich einen dieser Feuerbälle wirklich im Zimmer, in meinem Zimmer, in sozusagen vernünftigem Maßstab explodieren. Da habe ich gedacht, okay, es war wirklich zu viel.
Bei dir darf ich mir ja Dinge erlauben, die ich mir bei Patienten nicht erlauben darf, ne?
Ganz unabhängig davon, ob du darfst oder nicht, tust du es. Also bitte.
Korrekt. Insofern würde ich jetzt reagieren auf diese Geschichte mit einem sorgenvollen Oh-oh.
Angemessen.
Und dann würde ich entsprechend besorgt gucken und dann würde ich eben mit der Schizophrenie-Diagnostik beginnen. Aber erstmal ist die Frage, haben Sie das öfter? Du hast ja die Situation beschrieben, die war ja extrem. Also du hast das nicht täglich gemacht, dass du im Bademantel von morgens bis abends da Shootingspiele gemacht hast.
Ich hatte zweimal in meinem Leben das, was die Wissenschaftler eine objektive Halluzination nennen. Aber ich habe es eben, also das unterscheidet mich vielleicht von einem Schizophren, ich habe es eben für eine Halluzination gehalten von Anfang an und nicht für etwas Reales. Ich habe nie gedacht, das ist jetzt wirklich in meinem Zimmer. Einmal habe ich mich in der Zeit, als ich noch sehr esoterik begeistert war, habe ich mich ganz viel mit diesem Konzept dieser Energiezentren im Körper, der sogenannten Chakren, beschäftigt und habe tatsächlich immer gedacht, Mann, sowas würde ich aber gerne mal sehen, weil ich kannte damals sehr viele Leute, die behauptet haben, sie könnten das sehen, also am Körper irgendwie erspüren, ersehen oder sonst was. Ja. Und dann war das tatsächlich so, dass ich irgendwann mal aufgewacht bin und im Halbschlaf sah ich so ein großes, buntes Ding, was so ähnlich aussah, in meinem Zimmer hängen. Das war sozusagen der andere Moment. Das war extrem verrückt, weil ich wusste natürlich, dass es Quatsch ist. Ne? Ich saß ja auch nicht an einem Körper oder so. Ich saß freihängend in der Luft. Es ging aber nicht weg, bis ich gesagt habe, danke, jetzt macht's mir Angst, jetzt möchte ich es gerne nicht mehr sehen. Und dann war es weg. So, und das zweite Mal war der Feuerball von Doom. Also beides jetzt auch schon über 25, 30 Jahre her.
Okay, du bist ja ein ziemlich hartnäckiger Gamer.
War ich zumindest, genau.
Nee, ja. Bist du ja immer noch, oder?
Ich kenne natürlich auch Leute in meinem Alter, die wirklich hartnäckige Gamer sind, die also jeden Abend spielen und das über mehrere Stunden. Das bin ich nicht. Aber ich bin jemand, der wahnsinnig viel ausprobiert und ich bin jemand, der bestimmte Spiele, die er mag, auch immer mal wieder, wenn er gerade nicht so viel andere Hobbys aktiv verfolgt, dann auch mal über ein paar Wochen wieder spielt oder so. Ich bin da nicht raus aus der Szene sozusagen, ja.
Also ganz ernsthaft, du hast das ja erzählt, hattest aber noch nicht erzählt, dass das eben nur zweimal war. Wobei im Zusammenhang mit einem Spiel, mit Gaming, war es ja nur einmal.
Richtig.
Das hat mich im ersten Schritt tatsächlich ein bisschen beunruhigt. Also kein Scherz. Und ich habe mich dann natürlich ein bisschen schlau gemacht, wie es sich gehört, und musste feststellen, dass das ganz und gar nicht unüblich ist. Also wir hatten ja einen gemeinsamen Artikel, in dem eine Studie beschrieben wurde, in dem, ich sage jetzt einfach mal die Zahlen, 352 Gamer untersucht wurden. Lustig ist die Tatsache, 76% waren Männer. Finde ich lustig, dass Game also wirklich eine Männerdomäne ist.
Ist es übrigens nur, wenn man die Geräte, an denen gegamed wird, sozusagen speziell sortiert, weil es durch das Mobile Gaming auf dem Handy mittlerweile so ist, dass sogar ein Hauch mehr Frauen spielen als Männer. Aber eben Frauen spielen überwiegend Handygames. Und wenn man jetzt was haben will mit einem großen Monitor oder einem großen Fernseher, wo wahrscheinlich solche Phänomene vielleicht, weiß ich nicht, heutzutage öfter passieren, Tetris war ja auch auf einem kleinen Handheld oder so, dann untersucht man das eben. Aber es spielen tatsächlich im Moment etwas mehr Frauen als Männer.
Das überrascht mich. Wenn du sagst Handygames, dann heißt das einfach nur Games, aber in kleiner? Oder sind das dann auch tatsächlich andere Spiele, weil für diesen kleinen Monitor sind die richtigen Ballerspiele nicht geeignet? Oder wie verstehe ich das?
Du bist genau zum richtigen Menschen gekommen, um diese Fragen zu stellen. Also, sagen wir mal so, grundsätzlich ist es so, Frauen spielen alles, was es gibt und Männer spielen alles, was es gibt. Aber es gibt andere Verteilungen. So möchte ich es mal sagen. Ja? Es gibt natürlich auch Frauen, die extrem gut sind in Shootern. Aber weniger Frauen mögen Shooter als Männer. Dafür ist es so, dass Spiele wie Die Sims, wo man quasi ein virtuelles Leben hat mit mehreren Charakteren, virtuelle Karriere machen kann, Räume einrichten kann und so weiter. Das war immer so ein Titel, wo 80% oder 90% der Spieler Frauen waren. Ich kenne auch Männer, die das sehr begeistert gespielt haben, aber es verteilt sich so. Und deswegen muss man sagen, die Spiele, die Frauen bevorzugen auf dem Handy, sind oft eben auch so einfach Puzzlespiele. Ja, wo man 3 oder 4 Sachen in eine Reihe sortieren muss oder solche Geschichten. Es gibt aber auch tatsächlich alle anderen Genres von Spielen heute auch, weil unsere Smartphones sind ja kleine, mächtige Computer in der Tasche.
Ja, klar. Sie haben eben nur einen kleinen Bildschirm. Okay, also diese Verteilung, diese nicht symmetrische Verteilung überrascht mich nicht. Was mich dann überrascht hat, ist die Tatsache, dass von diesen Gamern, diesen 352, tatsächlich 95% beschrieben haben, dass sie innerhalb des letzten Jahres mindestens ein solches Ereignis hatten, dass sie also in irgendeiner Form etwas getan haben, was keinen Sinn macht, was eben nur aus dem Spiel herausgekommen ist. Es war die Rede von visuellen Wahrnehmungen, also wirklich explodierender Feuerball, wie du ihn dann täglich siehst. Oder es war eben die Rede von musikalischen oder akustischen Wahrnehmungen, Stimmen oder was auch immer. Oder aber, dass sie tatsächlich automatisierte Handbewegungen gemacht haben, die im Spiel Sinn machen, aber in der Küche eben einfach nicht.
Oder die vielleicht Sinn machen würden, aber nicht funktionieren in der Küche. So muss man es ja sagen. Also die Wirklichkeit ist dringend anpassungsbedürftig.
Nein, dann müssen wir es auch konsequent formulieren. Die in der heutigen Küche noch keinen Sinn machen, aber in der zukünftigen dann möglicherweise schon. So, also diese Sache ist häufiger als gedacht. Also machen wir uns jetzt schon mal statistisch um dich weniger Sorgen, weil du stehst nicht alleine da. Und da das einzige Ereignis, was darauf folgt, ja, irgendwie 25 Jahre her, stehst du dann schon ganz und gar nicht alleine da. Relativ häufig so. Trotzdem irritierend. Irritierend ist aber auch die Tatsache, was die in Anführungsstrichen Risikofaktoren hierfür sind. Also Risikofaktoren klingt ja jetzt so nach einer Krankheit, vor der man Angst haben muss. Mhm. So. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Wahrnehmungen, welcher Art auch immer, oder automatische Handbewegungen, welcher Art auch immer, hast, die mit diesen Spielen zu tun haben, ist tatsächlich dadurch erhöht, dass du eine Gaming Disorder hast. Das überrascht jetzt eigentlich nicht, ne? Also Gaming Disorder heißt ja nur, das sind die Hardcore-Baller-Leute. Damit ist einfach nur gesagt, dass das als Krankheit anerkannt wird, wenn es denn eine solche ist. Und also die Kriterien dafür sind einfach, dass es eine Sucht geworden ist, dass es einen Kontrollverlust gibt, dass du, so wie du es bei dir einmalig beschreibst, eben von morgens bis abends vorm Bildschirm sitzt, aber dann eben auch nicht aufhörst und am nächsten Morgen wieder anfängst. Interessant ist, dass es Risikofaktoren gibt wie Depression oder Angststörung und ADHS als Risikofaktor für diese Gaming Disorder, für sozusagen das Abrutschen in die Unkontrollierbarkeit des Ganzen. Und interessant ist auch, dass man, wenn man die Kriterien streng zieht, 3-5% der Jugendlichen betroffen sein sollen. Mhm. Das ist schon heftig.
Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass wie bei anderen, ich will gar nicht sagen Krankheitsbildern, aber wie bei anderen Umständen, auch Neurodivergenz und so weiter und so fort, wir ja auch immer mehr Dinge begreifen, wo man sagt, naja, das ist schon eine ganz, ganz leichte Form von dem und dann auf einmal hat man viel mehr Leute, die betroffen sind. Das haben wir ja bei vielen anderen Dingen, bei ADHS, bei Autismus und so weiter auch erlebt. Nicht, dass es falsch ist, aber wo man früher nur sagte, ab einer gewissen Schwelle hat jemand das eben, begreifen wir heute Dinge als Spektrum und dann ist es schon so, kann sich manchmal schwer auf seine Buchhaltung konzentrieren, ist auch schon eine ADHS-Diagnose. Nur eben eine ganz leichte. Ne?
Es wird ein bisschen sehr leichtfüßig mit diesen Diagnosen um sich geworfen und das kann von Vorteil sein, weil es eben engmaschiger beobachtet wird und wenn es dann wirklich in den problematischen Bereich abrutscht, dann auch behandelt werden kann oder erstmal bemerkt wird. Es kann aber auch unangenehm sein, weil die Leute sich daran gewöhnen, sofort in eine pathologische Ecke gerückt zu werden.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und du hast noch einen Faktor vergessen. Es kann mir auch helfen, mich selber als mich zu begreifen. Weil manchmal ist es ja so, und ich glaube auch, nach dem Diagnose-Manual würde ich mit Sicherheit sowas wie eine ADHS-Diagnose bekommen. Und jetzt ist es so, ich bin halt so, wie ich bin. Und habe schon lange damit gelernt, auch mit meinen Macken und mit den Sachen, die ich nicht so toll finde, an mir irgendwie zu leben. Es gibt viele Leute, die dann froh sind, weil sie sagen, Mann, jetzt endlich muss ich nicht selber mich hassen, dass ich bestimmte Sachen nicht auf die Reihe kriege, so gut wie andere, sondern ich kann sagen, das liegt einfach daran, dass bei mir die Sachen vielleicht da nicht optimal verdrahtet sind. Wenn man das hat, ist das ja top, so eine Diagnose zu haben, weil man sich ein bisschen mit sich entspannen kann. Ne? Es kann genauso das andere sein, scheiße, ich bin krank, ich muss mich therapieren, ich muss werden wie alle anderen. Ne?
Genau, aber dieser zweite Aspekt, ich kenne viele Patienten, die unglaublich erleichtert sind, wenn sie eine Diagnose bekommen, weil damit Dinge einfach erklärt sind, die für sie nicht erklärbar waren und die dann das Gefühl haben, ich bin nicht schuldhaft, sondern ich habe das und das, dagegen kann ich angehen. Das ist ganz, ganz wichtig für viele. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass wir, wie bei dem ADHS, sehr leichtfüßig damit umgehen und damit den Kindern ja vor allen Dingen eben einen Stempel aufdrücken, du hast was, du bist krank. Du bist nicht ein bisschen komisch, sondern du hast eine Krankheit. Und das muss nicht unbedingt positiv sein.
Gut, aber da muss ich auch tatsächlich sagen, das erlebe ich eher anders. Nämlich, und das ist auch ein zweischneidiges Schwert, dass man dann sagt, naja gut, dann muss ich jetzt auch nicht die normalen Maßstäbe anlegen, sozusagen. Mhm. Weil der hat ja was. Ja. Umgekehrt würde ich sagen, wenn man jetzt sowas hat wie Dyslexie, also Leserechtschreibschwäche, hat man früher gesagt und so, es hilft einem ja nichts zu sagen, ach, dann habe ich das, dann arbeite ich gar nicht dran. Weil dann kann man immer noch nicht lesen und schreiben. Ne? Also das ist so, würde ich sagen, ist ein komplexes Phänomen. Aber lass uns aus der Suchtecke rausgehen, weil auch Leute ohne Gaming-Disorder haben ja diese Phänomene.
Nee, zunächst mal muss ich noch sagen, jetzt ist es ja so, also Leute, die eine Gaming-Disorder haben, was ja nichts anderes heißt, als dass sie sehr, sehr viel spielerisch unterwegs sind und eben mit einem gewissen Kontrollverlust, die haben diese Symptome dieses Transfers öfter. Das ist ja jetzt auch wirklich nicht sehr überraschend.
Würde ich sagen, muss gar keine Kausalität sein, weil wenn die Leute, die eine Gaming-Disorder haben, mehr spielen und mehr Spielen zu diesen Sachen führt,
dann sind wir extrem wenig überrascht, dass es so ist. Das Ganze ist eben erstaunlich häufig und das Ganze passiert, ach so, auch noch ein lustiger Satz, meist bei geringer kognitiver Belastung.
Ja.
Das ist ja jetzt auch eine Aussage, wo man denken würde, aha, das ist ja der Hammer. Also wenn ich sozusagen entspannt in der Ecke liege, dann sehe ich diese weißen Mäuse aus dem Spiel von eben häufiger.
Weil mein Gehirn hat Langeweile und kann machen, was es will.
Mein Gehirn hat frei. Dazu passt der Satz, wir sprechen über das Default Mode Network. Das sind die Strukturen, die sich einschalten und sehr kreativ sind, im positivsten Sinne kreativ sind, wenn wir gerade mal nichts zu tun haben. Das ist nicht die Überbrückung von Langeweile, sondern die Nutzung, die produktive Nutzung von Langeweile. Mhm. Das schaltet sich ein und das ist dasselbe wie eine geringe kognitive Belastung. Und dann sehen wir eben die weißen Mäuse, aber das sind dann einfach eben die Dinge, die aus den Spielen der letzten Stunden, Tage, Wochen, Jahre herausgekommen sind.
Ich möchte gerne noch mal ein paar Beispiele geben, und zwar nicht nur Beispiele für das, was Spieler erleben, sondern was eben auch andere Leute, die digital unterwegs sind, im echten Leben dann erwähnen von diesen Fehlwahrnehmungen. Weil ich glaube, das ist ganz lustig. Wir haben ja also eine Klasse von Dingen, die vor allem durch Spiele deshalb angeregt werden, weil Spiele halt natürlich audiovisuell stark sind und total immersiv, aber die durchaus woanders auch vorkommen. Also das eine ist das, was man so sensorische Intrusion nennt. Das ist eben genau das, was ich erlebt habe mit dem Feuerball. Das ist der Tetris-Effekt. Man hat auch jemand, der 72 Stunden lang Minecraft gespielt hat, der hat hinterher gesagt, die echte Welt wirkt so farblos. Klar, weil der die ganze Zeit auf diese grellbunten Klötzchen geguckt hat, ja. Sehr viele Leute hören einfach Soundeffekte aus so einem Spiel. Also entweder Musik, die sie den ganzen Tag gehört haben, oder Waffengeräusche oder Töne aus dem Interface. Das zweite ist, es gibt, und das finde ich besonders spannend, kognitive Intrusionen. Also die Spiellogik im Alltag. Das ist was, was ich vorhin gesagt habe, dass man zum Beispiel, man möchte eine Suchtaste drücken, weil man auf dem Computer ja auch immer alle möglichen Sachen damit findet. Aber eine Sache, die vielleicht sogar du kennst, ist, du hast ja auch Bildschirme, die nicht Touchscreens sind. Ja? Also das heißt, du hast vielleicht ein Handy, du hast vielleicht auch ein iPad und dann hast du aber auch einen Fernseher und einen Monitor vom Mac und du hast manchmal einen kleinen Monitor im Auto oder so und ganz viele Leute fangen an, darauf rumzuwischen, auch wenn sie eigentlich total genau wissen, dass das irgendwie nicht geht bei diesem Gerät, weil sie einfach den ganzen Tag gewohnt sind zu wischen. Oder sie tippen auf ein Icon, wobei sie eigentlich das mit der Fernbedienung auswählen müssten. Also das ist eine ganz kleine Form. Ja?
Ist mir neulich passiert.
Siehste.
Ich glaube, es war ein Geoheft. Ich weiß aber nicht mehr. Es war aber jedenfalls ein hochwertig gedrucktes Foto.
Ja.
Und das habe ich einfach versucht, größer zu ziehen. Und dann kam ich mir natürlich wie ein Vollidiot vor, weil mir war natürlich dann irgendwie schon sehr schnell klar, dass das kein Monitor war mit Touchscreen, sondern wirklich ein auf Papier gedrucktes Heft.
Das gibt's eben auch. Manche Leute wollen beim Autofahren, wenn sie so ein Spiel haben, wo sie viel Auto fahren, da kann man dann in einer Ecke so eine kleine Karte aufrufen, als Übersicht sozusagen. Und das wollen die dann gerne in ihrem echten Auto machen. Da gibt's das natürlich nicht und so. Sehr schön. Oder auch diese kognitiven Intrusionen, von denen ich erzähle, es gibt so ein Spiel, das heißt Assassin's Creed. Da spielt man eigentlich einen Assassinen, also einen Meuchelmörder, immer in unterschiedlichen Jahrhunderten. Und ein großer Teil des Spiels ist es faszinierend, durch nachgebaute Städte aller Zeiten zu rennen, zu klettern, irgendwelche Fluchtrouten sich zu überlegen, sich an Geländern lang zu hangeln, über Dächer zu springen und so weiter. Und das ist dann eben so, dass Leute durch die Stadt gehen und überall die Gebäude hochgucken und denken, wo könnte ich denn jetzt hier abhauen, wenn ich gefasst werde? Ja, in ihrer echt normalen Umgebung. Also das finde ich sehr charmant.
Das finde ich ja didaktisch total schön. Also du gehst durch das alte Rom, das alte Athen, das alte irgendwas durch und lernst dadurch total viel und bist aber gleichzeitig als Killer unterwegs. Gibt es das auch in einer Nicht-Killer-Variante? Also
du kannst einfach darauf verzichten, Leute zu killen, aber die Aufgabe im Spiel wird es trotzdem sein. Aber du wärst nicht der erste Mensch, der in Spielen, wo man eigentlich die und jene Aufgabe hat, einfach weil er die Landschaft so genießt oder die Architektur, einfach sich irgendwo oben drauf setzt und einfach nur die Stadt anguckt und schaut, wie die Vögel da hinten langfliegen, weil ja auch die Naturerlebnisse, also sagen wir mal so, nicht jedem ist es vergönnt, an die schönsten Orte der Welt zu reisen. Und wenn man dann irgendwie in einem Hochhaus mitten im grauen Winter in Deutschland sitzt und man hat vor sich irgendwie das mittelalterliche Jerusalem oder die Südsee oder was auch immer oder auch eine Fantasiewelt, dann kann das schon sehr, sehr schön sein. So. Übrigens, es gibt dann auch eine Form, und das wäre dann das Bedenkliche, es gibt tatsächlich sowas wie Dissoziation oder Realitätsverwischung. Also, dass quasi die Spielwelt als Spielwelt sich so ein bisschen über die echte Welt manchmal überlagert, ja, dass man so Flashbacks hat, wie bei Leuten, die zum Beispiel unter PTSD leiden. Also, die denken dann halt an echte Ereignisse in, sagen wir, Afghanistan, und du denkst an echte Ereignisse in irgendeinem Ballerspiel, das du hattest. Und das ist zum Beispiel was, was deine Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie dann eher etwas sorgenvoller beobachten auch.
Und was du meintest, ist eine posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, ganz genau.
Und um jetzt nochmal das schwere Damoklesschwert der Schizophrenie hier etwas fester anzubinden oder wegzunehmen oder so. Der entscheidende Unterschied ist eigentlich folgender. Der entscheidende Unterschied ist, wenn du so etwas siehst, also wenn du einen explodierenden Ball siehst oder wenn du was auch immer spürst, hörst oder was auch immer, dann ist das Entscheidende die Realitätsprüfung. Also wenn du dir selber sagst, Moment, das ist jetzt wirklich nicht echt und ich sehe das nur, weil ich da gerade stundenlang mit gespielt habe, und wenn wenn du das eindeutig unterscheiden kannst. Wenn du eine Stimme hörst und du weißt, die hat mit dem Spiel zu tun und egal, wozu sie mich gerade auffordert, auch wenn das Assassin's Creed war und wenn die Stimme mich jetzt wiederum auffordert, jemanden umzubringen, ist mir schon klar, dass das aus dem Spiel ist und dass das jetzt keine Relevanz hat für mein Verhalten gleich mit meiner Familie. Wenn all das eindeutig zu trennen ist und wenn die Dauer der Wahrnehmung, zweites Kriterium, tatsächlich Sekunden oder Minuten ist und nicht Stunden, Tage, Wochen oder Jahre, dann bist du auf der richtigen Seite des Ufers, nämlich auf der nicht schizophren. Ja, Moment, aber grundsätzlich ist es, wenn du Stimmen hörst und die Stimmen für echt hältst und ihnen gehorchst gar noch, dann ist das schon beunruhigend, aber in diesem Fall ist es das ausdrücklich nicht. Und dann fielen mir noch zwei Dinge ein, die man ja vielleicht sogar vergleichen kann. Ich erinnere mich, wenn wir auf dem Segelschiff unterwegs waren, auf dieser Alexander von Humboldt, diesem Beckspiel-Schiff mit diesen grünen Segeln, wo ich Schiffsarzt war. Und wenn du dann an Land kommst, dann schwankt das Land also noch Stunden bis Tage. Und das ist eben auch eine Wirklichkeitsverzerrung, weil du jetzt eben eine andere Wahrnehmung hast, als du gerade noch in dem Spiel oder eben auf dem Schiff hattest. Und das verändert sich. Und das noch klassischere ist, ich war vorgestern beim Konzert von Sulga Betta, einer bekannten Cellistin, und die spielten dann auch sehr eingängige Stücke. Und dann hatte ich wirklich einen Tag lang das Problem, dass ich eine Melodie nicht mehr aus dem Kopf rausbekam. Also der sogenannte Ohrwurm ist ja auch ein bisschen so etwas, eine nicht kontrollierbare Sache, die dich immer wieder überfällt gegen deinen Willen. Und du hörst jetzt eine Melodie, die du eben zwar gehört hast oder gestern, die du eben einfach nicht mehr loswirst, obwohl du sie gerne loswerden willst. Ist das Schizophrenie? Ganz sicher nicht. Was ist das in Wirklichkeit? Kann dir keiner beantworten und ich auch nicht. Aber das ist dann wohl, glaube ich, eher die Ebene dieses Game-Transfer-Phänomens als die Ebene der Schizophrenie, auch wenn in diesen Artikeln dann immer der Begriff Schizophrenie mit auftaucht.
Natürlich, man muss ja auch irgendwie sicher gehen, dass man nicht mögliche Gefahren vernachlässigt, gerade als Journalist oder Wissenschaftler. Aber ich habe auch gedacht, es gibt ja noch ganz andere Phänomene, die auch ähnlich sind. Das eine ist das berühmte Phantomklingeln des Handys, was man nicht dabei hat. Dann ist es so, ich habe zwar nicht so gute Ohren, das heißt, manchmal rufen meine Katzen an der Tür und ich höre sie nicht, aber dafür hat meine Freundin das umgekehrt. Sie hört Katzen, die nicht da sind. Und dann gibt es ja auch sowas wie der berühmte Ohrwurm. Den hört man in dem Moment ja auch, obwohl man ihn nicht hört. Und er nervt, er drängt sich einem auf, obwohl man das eigentlich überhaupt nicht möchte. Ja. Und den habe ich zum Beispiel manchmal tatsächlich auch, also wenn ich irgendein Lied den Tag über gehört oder gesungen oder sonst was habe, dann höre ich manchmal dieses Lied in Endlosschleife, wenn ich einschlafen möchte. Das ist nicht immer hilfreich.
Nein, wie gerade eben von mir erzählt bei Sulga Betta.
Aber ich meinte eher Popsongs. Bei dir ist es ja irgendwie Hochkultur.
Das macht inhaltlich nun wirklich sowas von überhaupt keinen Unterschied. Und der Ohrwurm ist innerhalb der Hochkultur dann im Grunde auch eine Art Popsong-Melodie.
Okay, verstehe.
Also du kannst auch sehr schlichte Melodien aus Tschaikowski heraus destillieren, die du dann als Ohrwurm nicht wieder losbekommst.
Ich wusste es schon immer. Magnus Heyer sagt, im Prinzip ist das rote Pferd und irgendeine geniale Passage von Tschaikowski genau das gleiche, neurologisch.
Korrekt. Und ich habe mal in einer ganz frühen Phase, wie es sich dann gehört für jemanden, der Klavierunterricht gehabt hat, in einer ganz frühen Phase des Liebeskummers habe ich mich in das dritte Klavierkonzert von Rachmaninow verliebt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz einfache, eingängige Melodien. Und die wirst du dann überhaupt nicht mehr los. Also wenn du das zu häufig hörst, dann ist es wirklich schlimm. Und dann bin ich mal quasi versehentlich in dieses Klavierkonzert gegangen, Jahrzehnte später. Und dann hörte ich diese Melodie wieder und dann war alles wieder da. Furchtbar. Emotional und Ohrwurm. Ganz schrecklich.
Wenn du jetzt einverstanden bist, dann werde ich meinen Mauszeiger nehmen und werde damit die Aufnahme stoppen. Und hinterher versuche ich das Gleiche dann mit meiner Kaffeemaschine. Und es wird nicht klappen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.